kann euer Garten dabei helfen, die Artenvielfalt zu retten? Darum geht's heute bei uns im Spektrum-Podcast. Mein Name ist Marc Zimmer. Schön, dass ihr dabei seid.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.
Ja, der Sommer ist zwar gerade vorbei, aber für viele Gartenfreunde und Hobbygärtnerinnen beginnt ja jetzt schon so ein bisschen die Planung, was pflanze ich kommendes Jahr an, wie gestalte ich den Garten, was kann dort langfristig, vielleicht auch mal über Winter wachsen. Und für manche Gewächse wie Obstbäume, Rosen oder auch Stauden und auch etliche Sträucher ist ja jetzt sowieso im Herbst die ideale Anpflanzzeit. Ja, und so ein Garten, der ist ja immer irgendwie auch so ein kleines Biotop. Viele wollen ja eben nicht nur was Schönes schaffen, was man da ums Haus rum hat, sondern vielleicht auch was, was der Natur gut tut. Lebensräume erhalten, Insekten, Nahrung bieten, vielleicht sogar bedrohte Arten zu retten. Das Ziel haben eben auch viele mit ihrem Garten. Aber geht das überhaupt? Kann privates Gärtnern tatsächlich einen Beitrag zum Artenschutz leisten? Oder überschätzen wir, was wir da im eigenen Beet vielleicht bewirken können? Das hat sich Spektrum der Wissenschaft gerade genauer angeschaut. Es geht darum, wie Forscherinnen und Forscher in botanischen Gärten versuchen, bedrohte heimische Wildpflanzen zu vermehren und wieder auszuwildern. Wie kann das gelingen? Und welchen Beitrag können wir eben selbst mit unserem Garten oder vielleicht auch Balkon leisten? Darüber spreche ich heute mit Katharina Menne. Die ist Redakteurin bei Spektrum der Wissenschaft und hat selbst einen großen Garten, hat sie mir verraten. Hallo Katharina.
Hallo Marc, ich freue mich endlich mal wieder hier zu sein.
Ja, schön, dass du mal wieder zu Gast bist. Und steigen wir doch vielleicht zunächst mal mit einer Definitionsfrage ein. Ich habe Wildpflanzen eben gesagt, das wird ein wichtiges Stichwort für uns in dieser Folge sein. Was konkret verstehen wir denn eigentlich unter Wildpflanzen?
Ja, unter Wildtieren können sich vielleicht viele Hörerinnen und Hörer etwas vorstellen. Und analog kann man sich das auch mit Wildpflanzen erklären. Also Wildpflanzen sind Pflanzen, die einfach so in der Natur vorkommen, ohne dass ein Mensch sie dort gepflanzt hat oder sich auch irgendwie speziell darum kümmert. Sie wurden züchterisch auch nicht verändert, denn dann wären es ja Kulturpflanzen. Das ist so quasi das Gegenwort. Und, das ist ganz besonders wichtig, sie können sich ohne menschliche Hilfe in der Natur erhalten und vermehren. Die einfachsten Beispiele sind Brennnessel, Löwenzahn und Gänseblümchen, die viele wahrscheinlich eher als Unkraut bezeichnen würden. Aber es gibt auch prächtige wilde Orchideen in Deutschland oder zarte, gelbe, lilane Veilchen, die nur an ganz bestimmten Orten vorkommen und aufgrund ihrer sehr speziellen Ansprüche sehr selten sind. Das bekannteste Beispiel unter diesen ist vielleicht das Edelweiß. Ich warte immer noch auf den Tag, an dem ich diese Pflanze endlich mal in freier Natur entdecke. War mir bislang noch nicht vergönnt. Und dafür muss man ja auch in die Berge fahren. Und generell kann ich einen Ausflug in die Alpen im Juni sehr empfehlen. Nicht nur, um nach Edelweiß zu suchen. Vor einigen Jahren war ich mal zu der Zeit dort und es war wirklich umwerfend, was da alles blüht. Ich bin wirklich nur im Schneckentempo vom Fleck gekommen, weil ich alle 2 Meter mein Handy mit der Bestimmungs-App Flora Incognita gezückt habe, um irgendwie rauszufinden, was das da jetzt alles ist. Und da habe ich tatsächlich Orchideen gefunden. Und grundsätzlich findet man eben auch an Orten, an denen man es nicht erwartet, seltene Pflanzen. Also bis zu meinem Studium zum Beispiel wusste ich nicht, dass es eine Veilchenart gibt, die nur auf schwermetallhaltigen Böden in der Umgebung von Aachen wächst. Also die gibt es nirgendwo sonst. Und in den wenigen verbliebenen Mooren, die es in Deutschland noch gibt, findet man mit etwas Glück vielleicht sogar eine fleischfressende Pflanze, nämlich den Sonnentau.
Ja, Wahnsinn. Also Wildpflanzen ist klar, in der Abgrenzung auch zu Kulturpflanzen, hast du ja gerade erklärt. Und jetzt muss man zu Beginn unserer Unterhaltung hier vielleicht auch nochmal festhalten, denen geht es nicht unbedingt gut. Also mal ein Beispiel aus eurem Text bei Spektrum der Wissenschaft. Mehr als ein Drittel der in Deutschland heimischen Farn- und Blütenpflanzen gelten mittlerweile als gefährdet. Woran liegt es denn, dass es denen nicht gut geht oder da so eine große Gefährdung vorliegt?
Ja, die Liste der Faktoren ist lang. Das schreibt unsere Autorin Johanna Romberg, die das Thema recherchiert hat. Gründe sind zum Beispiel, dass Landwirtschaft und Verkehr sehr viel Stickstoff in die Natur bringen, dass ganze Landstriche bewusst entwässert werden und auch, dass traditionelle Landnutzungsformen, wie man sie über Jahrhunderte, Jahrtausende gemacht hat, wie die Beweidung oder auch der extensive Ackerbau, zunehmend aufgegeben werden. Außerdem, das sieht man ja tagtäglich, werden immer mehr Flächen versiegelt, bebaut, umgewidmet und. Es gibt in Deutschland eigentlich kaum noch Gebiete, in die der Mensch nicht schon eingegriffen hat oder regelmäßig eingreift. Also so echte Wildnis haben wir hier gar nicht. Und etliche Wildpflanzen haben sehr hohe Ansprüche. Die wachsen nicht wie Löwenzahn aus jeder noch so kleinen Ritze, sondern die brauchen ganz spezielle Bedingungen. Sandboden, Magerrasen, Sümpfe oder was auch immer. Ja, und innerhalb der Wildpflanzen gibt es deswegen sogenannte Verantwortungsarten. Das sind Arten, für die Deutschland international eine besondere Verantwortung trägt, weil sie entweder nur hier in Deutschland vorkommen oder weil ein hoher Anteil der gesamten Weltpopulation nur hier in Deutschland vorkommt. Dazu gehört zum Beispiel die igelsamige Schuppenmiere, der Frühlingsspergel, die schwarze Teufelskralle, das Bergweidenröschen oder der Torffingerwurz. Und ich könnte jetzt noch weitere nennen, aber ich denke, das reicht, um einen Eindruck zu bekommen. Ich liebe diese Namen.
Ja, absolut. Das sind wirklich tolle Namen. Okay, also so viel jetzt mal zur Ausgangslage. Und jetzt wollen wir reingehen und zwar mit deinem Garten. Ich habe ja anfangs gesagt, du hast einen großen Garten, hast du mir verraten. Bist du denn auch eine große Gärtnerin?
Ja, doch, ich würde sagen, ja. Natürlich geht da immer noch mehr. Und wenn man mit Johanna Romberg, der Autorin, spricht, die geht da richtig drin auf. Also die ist mit Sicherheit noch eine viel größere Gärtnerin als ich. Denn letztlich fehlt mir auch oft die Zeit, um da noch aktiver zu sein. Für mich ist das ein sehr willkommener Ausgleich zum Bürojob, was Journalismus dann ja doch in weiten Teilen ist. Also wenn ich einen stressigen Tag hatte, dann liebe ich es anschließend, in den Garten zu gehen und in den Beeten zu buddeln. Denn Pflanzen erden mich so im wahrsten Wortsinn.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe jetzt selber keinen großen Garten, weil Stadtwohnung, aber ziemlich großen Balkon und da kann man zumindest ein bisschen was machen. Hast du denn schon mal versucht, eine bedrohte Pflanze bei dir zu ziehen und wie ist das gelaufen?
Jein, also zugegeben noch nicht so richtig. Ich war kürzlich mit meiner Kollegin Verena Tang auf einer Recherche in einem Mittelwald. Das ist so eine spezielle Art der Waldbewirtschaftung und im Unterschied zu einem klassischen, eher dunklen Wald, in dem Bäume sehr dicht zusammenstehen, ist so ein Mittelwald ungewöhnlich hell, quasi ein Kompromiss aus Wald und Wiese. Und dort wuchs Diptam auf einer Lichtung. Ich muss zugeben, ich hatte davon noch nie zuvor gehört, aber ich war komplett fasziniert von diesem Gewächs. Also die sind so, ich sag mal, bauchnabelhoch und die Blüten, die verströmen so einen betörend zitronigen Duft und sind wunderschön. Die sind so weiß mit pinker Maserung, sitzen in langen, traubigen Blütenständen. Und ich konnte im Anschluss nicht widerstehen und habe mir kurz nach diesem Rechercheausflug 2 Exemplare über einen zertifizierten Onlinehandel bestellt. Ja, und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ob die jetzt den Winter überstehen und im kommenden Jahr austreiben und vor allen Dingen natürlich tatsächlich blühen. Und Diptam gilt in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt tatsächlich als gefährdet, in Hessen als stark gefährdet und in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen und Bremen sogar als ausgestorben. Und Johanna Romberg hat mir erzählt, dass sie es damit auch schon probiert hat und etwas Spannendes feststellen musste. Der Ort, den sie dieser Pflanze zugewiesen hat, den mochte die gar nicht. Da ist die praktisch eingegangen nach nur einem Jahr. Aber dafür hat sie sich witzigerweise an einer anderen Stelle von selbst ausgesät. Und da geht sie ihr plötzlich prächtig und sie kommt Jahr für Jahr wieder.
Ja, das ist ja eine schöne Geschichte. Und auch immer spannend, wie sich das dann doch im eigenen Garten auch teilweise so verselbstständigt. Dass viele Versuche scheitern, Wildpflanzen eben auch in den eigenen Garten zu integrieren, das ist gar nicht so ungewöhnlich, schreibt ihr auch bei Spektrum der Wissenschaft. Warum ist das denn so schwierig?
Ja, da kommen wir jetzt dem Problem an der Sache näher. Denn warum sind diese Pflanzen denn gefährdet? Meist, weil sie sehr spezifische Standortansprüche haben und sehr, sehr, sehr sensibel auf Veränderungen reagieren. Also ich kann ganz sicher sagen, mein Garten hat weder Hochmoorboden zu bieten, noch irgendwie Sandtrockenrasen oder Bodenstellen mit einem hohen Schwermetallanteil wie Zink oder Cadmium. Und die Erde in meinem Garten, man sagt ja häufig so Mutterboden oder die, die man auch im Gartencenter bekommt, die ist viel zu nährstoffreich für viele von diesen bedrohten Wildpflanzen. Und es ist zudem praktisch unmöglich, das Ökosystem im Garten so nachzubauen, wie sie es kennen und wo sie sich wohlfühlen. Da gehört ja noch viel mehr dazu. Die Insekten, die ihre Blüten bestäuben oder sich von ihren Blättern ernähren. Die Vögel, die die Samen verbreiten. Es ist ja eine ganz dichte Gemeinschaft, die da zusammen wächst. Und auch das Netzwerk der Pflanzen untereinander, also die Pflanzengemeinschaft, die ist entscheidend und das weit verzweigte unterirdische Geflecht von Pilzen und anderen Mikroorganismen, das ihre Wurzeln umgibt, das lässt sich halt nicht so einfach im Garten nachbilden.
Und extrem spannend fand ich auch, dass wir noch gar nicht so viel über diese Wildpflanzen wissen oder zumindest uns auch ganz entscheidende Informationen tatsächlich bis heute fehlen. Ne? Welche sind das zum Beispiel?
wie viel Zeit haben wir? Scherz beiseite. Also das Problem ist ja, dass man nicht alle Wildpflanzen in einen Topf werfen kann. Also ich habe ja zum Anfang schon was von Brennnesseln und Gänseblümchen und Löwenzahn erzählt. Und das ist natürlich ein ganz anderer Blick, den man auf solche Pflanzen hat. Die sind ja irgendwie gefühlt nicht kaputt zu kriegen, als jetzt die Wildpflanzen, die ich eben genannt habe, irgendwie so eine Teufelskralle. Denn letztlich muss man ja jede Wildpflanze für sich isoliert betrachten. Unter welchen Bedingungen keimen ihre Samen am besten? Wie lange bleiben die haltbar? Welche Umweltfaktoren fördern oder bremsen das Wachstum der Jungpflanzen? Worin unterscheiden sich auch die regionalen Varianten einer Art? Also eine Arnika-Pflanze, die an das Voralpenland gewöhnt ist, die unterscheidet sich wiederum von der, die auf einer Sanddüne auf irgendeiner Nordseeinsel wächst. Und dann kommt ja noch dazu, wie reagieren die Wildpflanzen eigentlich auf den Klimawandel? Und haben wir überhaupt schon alle Pflanzen, die in Deutschland vorkommen, vollständig erfasst? Gibt es da vielleicht noch welche, die wir gar nicht kennen? Naja, und je nach Bundesland variiert dann auch noch die Zahl der gefährdeten Arten, da nicht alle überall vorkommen. Also man hört da schon raus, da gibt es noch relativ, oder nicht nur relativ, sondern wirklich sehr viel, was Forscherinnen und Forscher da erforschen müssen.
Verstehe. Und warum ist das jetzt alles so ein Problem?
Ja, das Problem sind, wie leider so oft, natürlich wir Menschen mit unserem Gestaltungswahn. Also wir bringen einfach, wenn wir irgendwo auftauchen, das sensible ökologische Gleichgewicht aus dem Takt. Wir gehören natürlich irgendwie zur Natur dazu, aber du weißt, wie ich das meine. Wir haben halt einfach irgendwie immer das Bedürfnis, es nach unserem Willen zu gestalten. Und es zeigt sich dann auch, dass es gar nicht so einfach ist, Wildpflanzen zu retten und vor allen Dingen, und das ist ja das Entscheidende, die botanische Vielfalt zu schützen, wie man sich das im ersten Moment vorstellt. Was ich total spannend fand, wo wir jetzt hier beim Thema sind, Zitate, wie man so einsteigt und vor allen Dingen auch in Texte einsteigt. Johanna Romberg beginnt mit den schönen Sätzen: Als ich vor 25 Jahren meinen Garten anlegte, wollte ich damit auch ein bisschen die Welt retten. Zumindest die Pflanzenwelt. Und sie musste dann letztlich feststellen, dass sie mit ihrem Garten eigentlich überhaupt nichts ausrichten kann gegen den Biodiversitätsverlust, egal wie sehr sie sich auch anstrengt. Sie schreibt, auch das wieder ein Zitat: Auch wenn alle deutschen Gartenbesitzer sich entschlössen, ab sofort nur noch heimische Wildpflanzen zu kultivieren, sie würden damit keine einzige Art retten, sondern schlimmstenfalls sogar zu deren Niedergang beitragen. Das klingt jetzt sehr dramatisch. Es liegt aber daran, dass ein Name wie, ich sagte eingangs, Arnika Montana, nie für eine einzelne, unveränderliche Art steht, sondern immer für eine Reihe regionaler Varianten mit zum Teil deutlich verschiedenen genetischen Eigenschaften. Ja, und diese Vielfalt, die ginge verloren, wenn wir die Varianten einer Art ohne Rücksicht auf ihre regionale Herkunft in jedem beliebigen Garten kultivieren würden. Und das macht die Sache jetzt so tricky. Und du erinnerst dich vielleicht noch an meine Antwort auf deine allererste Frage: Wenn man die Pflanzen im Garten kultiviert, dann sind sie ja per Definition schon keine Wildpflanzen mehr. Also, die Sache, ne, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz, ist nicht so leicht, wie man sich das denkt.
Ja, überhaupt nicht. Und weil die Sache so tricky ist, ist ein Projekt besonders spannend, das ihr euch dann anschaut bei Spektrum. In Osnabrück ist das nämlich. Und vielleicht kannst du mal erzählen, was machen die da? Was ist das Ziel?
Das Projekt, über das Johanna berichtet, wird vom Botanischen Garten der Universität Osnabrück geleitet und heißt Wildpflanzenschutz in Deutschland oder kurz WIPS.de. Es bündelt die wissenschaftliche Expertise von insgesamt 5 botanischen Gärten, um eben bedrohte heimische Wildpflanzen gezielt zu vermehren, das also in Menschenhand, sie dann aber auszupflanzen und so ihre Populationen in der freien Natur zu stabilisieren. Ja, und dabei kooperieren die Mitarbeiter der botanischen Gärten mit Naturschutzpraktikern vor Ort, natürlich häufig Ehrenamtliche oder auch der NABU. Und neben dem Botanischen Garten in Osnabrück gehören da die Gärten der Universitäten in Potsdam, Mainz und Regensburg sowie der Garten der Freien Universität Berlin dazu. Ja, und das Ganze wird vom Bundesamt für Naturschutz und dem Bundesumweltministerium gefördert, denn die Forschenden wollen auch herausfinden, was der Naturschutz tun muss und tun kann, um besonders bedrohte Arten gezielt vor dem Verschwinden zu bewahren.
Und wie kann ich mir aber jetzt genau die Arbeit dort vorstellen? Wie sieht das aus?
Ja, die WIPS-Experten haben für 115 Verantwortungsarten ein maßgeschneidertes Erste-Hilfe-Programm entwickelt. Ich sagte ja, Verantwortungsarten, das sind eben die, die hier ganz besonders vorkommen. Und gleichzeitig wollen sie eben diese Verantwortungsarten auch erforschen. Ja, und dazu ernten zunächst ortskundige Pflanzenkenner Samen oder auch Sporen, wenn wir über Farn sprechen, der Pflanzen an ihren Naturstandorten. Und das stets natürlich in strikt begrenzter Menge und mit Erlaubnis der lokalen Naturschutzbehörden, denn man will ja auch jetzt der Population vor Ort nicht plötzlich zur Gefahr werden. Und die Fachleute von diesen 5 botanischen Gärten, die nehmen das Saatgut dann in Kultur. Also das heißt, sie reinigen, sie trocknen es, sie sortieren aus, was nicht keimfähig oder vielleicht sogar von Parasiten oder Pilzen befallen ist und ziehen dann aus dem Rest unter kontrollierten Bedingungen neue Jungpflanzen heran. Und jetzt machen sie noch was Besonderes. Also sie nehmen nämlich einen Teil dieses Saatguts und ja, packen das quasi bei minus 18 Grad auf Eis, um diese Samen einfach eine ganze Zeit lang auch zu behalten, bis sie ja, gucken können, ob die Pflanzen, die sie gezogen haben, in der Natur auch wirklich anwachsen und haben dann immer noch so eine kleine Reserve sozusagen. Ja, und sobald die Jungpflanzen kräftig genug sind, dann können die WIPS-Experten und die lokalen Naturschützer sie eben wieder in ihrem ursprünglichen Lebensraum ansiedeln. Ja, und bei manchen Arten klappt das und bei anderen leider nicht.
Total interessantes Projekt, könnt ihr euch auch nochmal anschauen, auch nochmal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. In dem Artikel auf spektrum.de findet ihr den. Und Katharina, jetzt aus allem, was wir so gesagt haben, frage ich mich so ein bisschen, ich habe ja schon gesagt, ich habe so einen Balkon in der Stadt, da passen jetzt nicht so viele Pflanzen drauf. Du hast ein bisschen größeren Garten und ein bisschen mehr Potenzial, um irgendwie auch Wildpflanzen da mal unterzubringen. Kann man denn mit dem heimischen Gärtnern und mit Balkonpflanzen, mit Gartenpflanzen irgendwie überhaupt ein bisschen dazu beitragen, die Biodiversität, ich sag mal, zu retten? Und generell, kann man irgendwie beim Schutz heimischer Wildpflanzen mithelfen?
Ja, also auf deinem Balkon wirst du wohl leider nicht so viel für die Rettung der Arten ausrichten können. Also zumindest nicht in dem eigentlichen Sinn, dass man tatsächlich damit die genetische Vielfalt der heimischen Pflanzenwelt bewahrt. Denn um die gesamte Vitalität und Resilienz der Natur zu stärken, müssen Wildpflanzen eben so weit wie möglich an ihren natürlichen Standorten bleiben. Und die Osnabrücker Forscher sind sich deshalb auch einig, dass das sogenannte Conservation Gardening, was in letzter Zeit immer mal wieder in der Presse aufgetaucht ist, letztlich eben auch keinen Belang hat für die roten Listen. Denn es geht ja per Definition, wieder Zitat, darum, lebensfähige Populationen wildlebender Tiere und Pflanzen zu erhalten. Und das steht auch so in Paragraph 1 des Bundesnaturschutzgesetzes. Und das schließt eben Kulturpflanzen kategorisch aus. Und weil jede Pflanze in menschlicher Obhut letztlich eine Kulturpflanze ist, kann man eben nichts tun. Aber ich will jetzt gar nicht zu pessimistisch sein. Es ist natürlich schon gut, sinnvoll und auch wichtig, dass man eben heimische Pflanzen in Gärten und Balkonkästen sieht. Und heimisch und wild ist jetzt nicht synonym, aber heimisch bedeutet eben, dass ich da jetzt keine Neophyten, also Pflanzen, die irgendwo aus völlig anderen Lebensräumen kommen, dann in der Natur aussiedle. Das WIPS-Projekt lebt aber auch vom Engagement zahlreicher ehrenamtlicher Unterstützer. Darunter sind dann zum Beispiel Pflanzenkenner, die die Biotope in ihrer Umgebung erkunden, die dort vorkommenden Pflanzen zuverlässig bestimmen und zum Beispiel festhalten, wie viele Individuen einer Art jeweils vorhanden sind. Du kannst dich also, wenn auch nicht auf deinem Balkon oder in deinem Garten, vor allem daran beteiligen, die botanische Vielfalt vor deiner Haustür neu zu vermessen.
Okay, also man ist nicht komplett zur Untätigkeit verdammt, was das Ganze betrifft. Insgesamt, das habe ich auch bei mir gemerkt, fehlt vielen Leuten ja so ein bisschen auch dieses fundierte botanische Wissen, sage ich mal. Ja, wie kannst du dir das erklären? Also ich weiß total wenig über Wildpflanzen und ich würde mal behaupten, den meisten Leuten geht das irgendwie auch so. Was glaubst du, warum das so ist und wie man das vielleicht auch künftig ändern kann?
Ja, in vielen Schulen und Universitäten wird Botanik ja kaum noch vertieft gelehrt. Also im Unterricht konzentriert man sich häufig eher auf Molekularbiologie, also Biologie der Zelle, Genetik, Klimawissenschaft. So klassische Pflanzenkunde, die gilt ja irgendwie eher als altmodisch, so ein bisschen angestaubt. Und ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass ich mit meinem Interesse an Pflanzen im Studium ziemlich alleine war. Die meisten meiner Mitstudenten fanden eben Zellbiologie, Biotechnologie oder auch irgendwie Biologie der Tiere viel spannender. Viele Menschen nehmen Pflanzen eher irgendwie so als einen Hintergrund in der Natur wahr, nicht als spannende Lebewesen. Und früher wurde Wissen über Heilpflanzen, über Nutzpflanzen und Wildkräuter innerhalb von Familien oder Dorfgemeinschaften weitergegeben. Aber naja, seien wir mal ehrlich, das hat heute alles irgendwie keine wirkliche Relevanz mehr, außer ich nehme vielleicht irgendwie mal an so einem Wildkräuterkurs teil. Ja, und dann ist es tatsächlich auch eine echte Herausforderung, zum Botanikexperten zu werden, weil man sich eben nicht nur ein paar hundert Tiere oder Pflanzen eben merken muss, sondern mindestens eine vierstellige Zahl von Spezies sicher bestimmen können muss. Und ich hatte eingangs gesagt, allein so ein Veilchen, das kommt dann in der einen Umgebung irgendwie in Gelb vor und in der nächsten in Lila. Aber das heißt noch lange nicht, dass das dann unbedingt auch dieses spezielle Veilchen ist. Das hat dann noch ganz, ganz viele andere Merkmale, die man eben sicher wissen muss. Und das ist gar nicht so einfach.
Ja, und lass uns noch mal kurz so Richtung Schluss auch noch mal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen. Da haben wir über die bedrohten Arten gesprochen. Wie sieht's denn bei der Gesetzgebung eigentlich aus? Also inwiefern werden diese bedrohten Wildpflanzen auch geschützt?
Da gibt es verschiedene rechtliche Instrumente und Rahmenbedingungen. Ich versuche mich mal so ein bisschen von oben nach unten durchzuhangeln. Beispielsweise regelt das Washingtoner Artenschutzübereinkommen den Handel mit gefährdeten Arten, wie zum Beispiel mit sehr, sehr seltenen Orchideen oder auch Kakteen. Manche dürfen gar nicht erst aus ihren Herkunftsländern ausgeführt werden. Auf europäischer Ebene, also auf EU-Ebene, gibt es zum Beispiel die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, die alle Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, bestimmte Lebensräume und Pflanzenarten streng zu schützen und auch dafür zu sorgen, dass ihre Standorte nicht verändert oder beschädigt werden. Dadurch wiederum entstehen dann sogenannte Natura 2000-Gebiete, in denen gefährdete wildlebende Pflanzen und auch Tierarten und das ist ja ganz besonders wichtig, ihre natürlichen Lebensräume erhalten werden. Das bedeutet dann eben auch, wobei wir dann auch schon auf nationale Ebene gehen, dass sich diese wunderhübschen Orchideen, die ich da gesehen habe, jetzt nicht einfach pflücken und in irgendeinen Topf stecken und bei mir zu Hause eben anpflanzen kann. Das wäre ja gesetzeswidrig. Denn auf nationaler Ebene regelt das Bundesnaturschutzgesetz, was in freier Natur erlaubt oder auch verboten ist. Und man darf eben streng geschützte Pflanzen nicht pflücken. Jetzt könnte man sagen, naja, viele Menschen wissen das ja vielleicht nicht. Ne? Also ich sehe dann diese schöne Pflanze und dann pflücke ich die halt. Ja, in den allermeisten Fällen ist es eben schwierig, sowas zu ahnden. Aber wenn man dabei erwischt wird, dann würde durchaus eine Strafe drohen. Und dann steht auch noch zusätzlich in der Bundesartenschutzverordnung detailliert drin, welche Wildpflanzenarten denn welchen besonderen Schutz genießen. Und ja, da gehört dann zum Beispiel die rote Liste der gefährdeten Arten dazu, die kategorisiert, wie stark eine Art in welchem Bundesland oder Gebiet vom Aussterben bedroht ist. Und die Botanikerin Sabine Zachko vom Botanischen Garten Osnabrück, die in dem Text auch zitiert wird, die setzt große Hoffnungen in die europäische Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Das musste ich jetzt hier einmal nachgucken, weil das wird auch Renaturierungsgesetz genannt, aber das andere ist der offizielle Titel. Und die wurde im Februar 2024 von EU-Parlament und Umweltministern verabschiedet und bis 2050 sogar 90% aller geschädigten Land- und Meeresflächen der EU in einen sogenannten guten ökologischen Zustand versetzt werden müssen. Was das jetzt genau bedeutet, führt wahrscheinlich zu weit. Aber allein in Deutschland stellt dafür die Bundesregierung in den nächsten 3 Jahren mehrere Milliarden Euro zur Verfügung. Das hat zumindest noch die Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz beschlossen. Und mit diesen Mitteln könnte auch der Schutz bedrohter Wildpflanzen nachhaltig gestärkt werden, wie zum Beispiel auch das WIPS-Projekt. Die hoffen natürlich darauf, dass sie dann auch ein paar finanzielle Mittel daraus bekommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und Katharina, vielen, vielen Dank für diesen breiten Überblick über dieses auch doch sehr komplexe Thema, das auch vielleicht viele nicht ganz auf dem Schirm haben. Ich würde zum Schluss gerne noch wissen, hast du dir denn aus diesen ganzen Informationen, die du so dazu bekommen hast, jetzt über euren Spektrum-Artikel und so weiter, was mitgenommen für deinen eigenen Garten?
Ja, auf jeden Fall. Also nicht nur fand ich es total spannend, mich mal damit auseinanderzusetzen, was Wildpflanzen zum einen überhaupt sind und dass alles, was ich in meinen Garten pflanze, sobald ich es dahin pflanze, eben keine Wildpflanze mehr ist, sondern eine Kulturpflanze. Aber ich habe vor allen Dingen mitgenommen, dass es keinesfalls schadet, im eigenen Garten solche bedrohten Pflanzen erstmal anzusiedeln. Also da ist ja überhaupt nichts gegen einzuwenden, zum Beispiel eine Arnika zu pflanzen und mal zu gucken, ob sie überlebt. Und generell natürlich naturnah zu gärtnern. Also jetzt nicht irgendwie, ich sagte es ja schon, Neophyten einzuschleppen, die sich dann unkontrolliert verbreiten und ja möglicherweise sogar heimische Arten verdrängen. Aber es ist eben leider nicht wahnsinnig von Belang für den Erhalt der Biodiversität in der freien Natur. Da sind dann doch die politischen Rahmenbedingungen für den Schutz ganzer Ökosysteme viel entscheidender, um solche natürlichen Lebensräume zu erhalten oder auch wiederherzustellen. Aber natürlich braucht es eben auch Menschen, und da nehme ich mich jetzt nicht aus, die so begeistert davon sind, dass sie es weitertragen, dieses Wissen darüber und natürlich auch die Sensibilität dafür, solche Wildpflanzen mit anderen Augen zu sehen. Aber ganz klar auch die Menschen, die sich in botanischen Gärten für die Nachzucht und die Auspflanzung von bedrohten Arten einsetzen. Denn nur so lassen sich die Populationen am Ende in freier Natur stabilisieren und das hoffen wir doch alle.
Ja, absolut. Und wenn euch Katharinas Begeisterung vielleicht angesteckt hat oder ihr generell ein bisschen mehr über bedrohte Wildpflanzen in Deutschland erfahren wollt, dann schaut auf spektrum.de, da findet ihr die ganze Recherche und den Artikel mit vielen weiteren Infos. Und ja, Katharina, dir sage ich vielen, vielen Dank, dass du uns das erklärt hast und für den kleinen Einblick in deinen Garten.
Ja, vielen Dank, Marc.
Und das war's für diese Woche vom Spektrum Podcast. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuhören. Seid gern auch kommende Woche wieder dabei. Wie immer am Freitag gibt's dann eine neue Folge von uns. Bis dahin freue ich mich, wenn ihr den Podcast abonniert, kommentiert, bewertet und natürlich auch teilt. Das hilft uns sehr. Auch dafür vielen, vielen Dank. Mein Name ist Marc Zimmer Und ich sag tschüss und macht's gut.
Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.